ARD. SWR Kultur. Forum.
NATO-Treffen in Den Haag. Welche Zukunft hat das Bündnis? Am Mikrofon ist Andrea Beer. 5% der jeweiligen Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben spätestens ab 2035. Damit hat die NATO in Den Haag die größte Aufrüstung seit Jahrzehnten beschlossen, was NATO-Generalsekretär Rutte mit einer Bedrohung durch Russland begründet, sowie der internationalen Sicherheitslage. Im Vergleich zur vielbeschworenen Dimension war das Treffen in Den Haag super kurz. Und es bleiben Fragen. Reichen diese 5%? Wie verlässlich steht Amerika zur NATO? Können und wollen sich die Europäer auch ohne die USA verteidigen? Und welchen Blickwinkel haben osteuropäische NATO-Mitglieder wie die Balten? Darüber reden wir im SWR-Kulturforum mit Thilo Geiger, Offizier und Experte für hybride Kriegsführung beim Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Oliver Morwinski, er leitet das Auslandsbüro Baltische Staaten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Riga und ist mit uns von der lettischen Hauptstadt aus verbunden. Und Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Sie beschäftigt sich dort unter anderem mit europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik und hat gerade eine Gastprofessur in Paris, von wo aus sie mitdiskutiert. Das Treffen war sehr kurz, denn Donald Trump hat ja offensichtlich keine Lust oder Fähigkeit, sich länger oder überhaupt zu konzentrieren, und multilaterale Treffen scheinen ihm ohnehin ein Graus. Anders als beim G7-Treffen ist er nicht vorzeitig abgereist und hat sich auch zur Beistandsverpflichtung innerhalb der NATO bekannt. Frau Kempin, wie finden Sie es denn, dass dies schon als Gipfelerfolg betrachtet wird?
Als historischer Gipfelerfolg, so bezeichnen es, glaube ich, die Staats- und Regierungschefs selbst und allen voran der NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Ja, man muss schon sagen, dass tatsächlich dieses Gipfeltreffen ganz darauf bedacht war, Donald Trump, dem amerikanischen Präsidenten, zu gefallen. Er hat in jeglicher Hinsicht Sonderbehandlungen bekommen und die anderen alliierten Mitgliedstaaten der NATO haben peinlichst darauf geachtet, politischen Diskussionen so wenig Raum einzuräumen, wie das irgend möglich war. Sie haben es angedeutet, der Austausch unter den 32 Allianzmitgliedern ist so kurz ausgefallen wie nie zuvor.
Es gäbe ja viel mehr zu bereden, muss man sagen, als auf der Agenda stand. Zum Beispiel den Krieg zwischen Israel und dem Iran, an dem sich die USA beteiligen auf israelischer Seite, oder den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Herr Geiger, wie ist Ihre Einschätzung? War es richtig, das alles wegzulassen offiziell?
Ich glaube, es war zum derzeitigen Zeitpunkt nicht anders möglich. Das alte Credo, was die NATO angeht, was mal war, keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down, hat sich ja ein bisschen verändert. Es ist nicht mehr die Sowjetische Union, es ist Russland. Deutschland wird nicht mehr down gehalten, wenn man sich mit Polen oder mit Franzosen unterhält. Das Gegenteil ist der Fall, aber vor allem keep the Americans in war hier Schwerpunkt, und insofern war es, glaube ich, den Realitäten geschuldet, dass man hier so gehandelt hat.
Oliver Morwinski, Italien war im Vorfeld mit NATO-Kritik aufgefallen, macht jetzt aber mit, die Slowaken auch. Spanien zieht nicht mit bei den 5%. Das Geld soll mehr Sicherheit bewirken. Und die baltischen Länder muss man eigentlich überhaupt nicht überzeugen. Estland, Litauen und Lettland erfüllen das bisherige 2%-Ziel seit Jahren und wollen in den kommenden Jahren aufstocken. Diese kontroverse Debatte über die 5%, das ganze Trump hin und her zur Beistandspflicht. Herr Morwinski, wie groß ist denn Ihrer Einschätzung nach im Moment das Vertrauen in die NATO in Riga, Vilnius und Tallinn?
Ja, das Vertrauen ist natürlich ungebrochen groß in allen drei Hauptstädten. Man blickt auch auf die Entwicklungen und auch auf die Präsidentschaft 2 von Trump mit gemischten Gefühlen. Man ist natürlich froh, auch im Hinblick auf den NATO-Gipfel, dass eine Einigung in der Größenordnung erreicht worden ist, wenngleich man sich etwas höhere Prozentzahlen generell, sagen wir mal, erträumt oder erhofft. Man blickt ein bisschen mit Sorge auf die lange Zeitdauer, denn man hat natürlich die Bedrohungsszenarien hier direkt vor Augen und schaut etwas mit Sorge auf die 10-jährige Frist, bis diese Prozentzahlen erreicht werden sollen. Nichtsdestotrotz ist man froh, dass die NATO vor Ort ist. Auch der amerikanische Präsident hat ja mehrfach betont, dass keine amerikanischen Truppen die Region verlassen, was natürlich hier für alle drei Staaten die absolute Lebensversicherung darstellt.
Mit mehr Geld soll mehr Sicherheit bewirkt werden. Ich habe es gerade schon gesagt. Schauen wir uns noch mal die Zahlen an. Mindestens 5% der Ausgaben des BIP für Verteidigung, 1,5% davon können in sogenannte verteidigungsrelevante Infrastruktur fließen. Haben wir gerade in den Nachrichten gehört. Auch Straßen oder Brücken oder auch zum Beispiel die Abwehr von Cyberattacken. Herr Geiger, Berlin wird dafür jährlich eine dreistellige Milliardensumme aufwenden, wenn ich das richtig sehe. Wird Deutschland in der Lage sein, das umzusetzen?
Ich glaube und ich hoffe ja. Ich bin auch der Überzeugung, wenn wir aus der hybriden Kriegsführung schauen, dass wir uns nicht zu sehr nur auf die Infrastruktur, Straßenverkehrswege sowie den Cyberraum fokussieren dürfen. Die hybride Bedrohung ist breit aufgestellt, trifft uns auf vielen Arten und trifft auch unsere Gesellschaft, um hier langfristig den Zusammenhalt im Bündnis aus Deutschland heraus natürlich auch zu unterminieren. Das heißt, wenn wir über Abwehr und diese Soft Skills sprechen, sprechen wir zum Beispiel auch über Investitionen in den Bildungssektor. Und ich glaube, das Geld an den Mann zu bringen oder an die Frau und tatsächlich Investitionen zu tätigen, wird in meinen Augen so schwer nicht.
Bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei der Bundeswehr. Es ist zu wenig Personal da, sagen eigentlich alle. Deutschland hat die Wehrpflicht ausgesetzt, hat deswegen auch keine Reservisten, anders zum Beispiel als Finnland, die das nie gemacht haben und jetzt auf 900.000 ungefähr Reservisten zurückgreifen können. Sind Sie da nicht ein bisschen optimistisch?
Die vorherige Aussage bezog sich auf die 1,5%. Wenn wir auf die 3,5% schauen und auf das, was die NATO weiter von uns fordert, da sind wir ja bei 60.000 Soldaten plus zu dem, was wir jetzt derzeit haben, plus Reservisten. Und wir müssen auch schauen, woher wir kommen. Wenn Sie sich mit finnischen Politikern oder mit finnischen Soldaten unterhalten, ich habe mich vor kurzem mit einem finnischen General unterhalten, da war das Mindset von Anfang an klar. Das war, wir trauen Russland nicht. Das war hier über Jahrzehnte anders. Nach dem Ende der Geschichte 1990 hat sich hier ein Mindset verändert. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Und diese Wende wird Zeit brauchen, die wird Geld brauchen und wird am Schluss wahrscheinlich auch unangenehme politische Entscheidungen benötigen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eventuell auch die Wehrpflicht, wenn die 60.000 Soldaten nicht, wie gewünscht, aus Freiwilligen heraus generiert werden können. Das versucht man. Wir drücken uns alle darum, dass das klappt. Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich auf ein anderes skandinavisches Modell umsteigen müssen.
Herr Mowinski, hybride Kriegsführung, dieses Stichwort ist jetzt schon ganz früh in der Sendung gefallen. Sie im Ostseeraum oder im osteuropäischen Raum, wie wird das dort bewertet und können Sie noch mal sagen, was genau darunter eigentlich verstanden wird?
Ja, das ist ja ein breites Feld, was hier gerade von Russland genutzt wird. Also wir sprechen hier von, sagen wir mal, mindestens 5 Kategorien oder 4 Kategorien. Einmal die Cyberdimension. Wir erleben hier in der Region massive Cyberangriffe auf Regierungsstellen, auf Energieversorger, auf kritische Infrastruktur, auf Hafenlogistik, auf das estnische E-Government-System beispielsweise. Wir haben es hier mit Informations- und Desinformationskampagnen zu tun, insbesondere gegen die Länder, die die NATO-Präsenz hier in den 3 Staaten stellen. Auch die russischen Minderheiten, wenngleich man eigentlich nicht mehr von Minderheiten sprechen kann, werden genutzt, um hier die russische Einflusssphäre weiter auszuweiten. Wir haben die Unterwassersabotage von den Unterseekabeln in der Ostsee, die ja mehrfach passiert ist, wo Anker von Tankern über den Seeboden gezogen worden sind, aus Versehen 3-mal. Wir haben Grenzprovokationen, wie die Entfernung von Bojen beispielsweise im Grenzfluss zwischen Estland und Russland in der mittlerweile bekannten Stadt Narva. Wir haben auch die Migration, die als Waffe eingesetzt wird, vor allem über Belarus kommend. Und wir haben eben paramilitärische und verdeckte Operationen über Sabotageteams, die zum Teil aus Kaliningrad Sabotageakte in Litauen, beispielsweise IKEA-Märkte in Brand setzen, Rheinmetall-Fabriken attackieren etc. Also das ist ein breites Feld. Und seit kurzem haben wir ja nochmal zusätzlich die ganze Thematik rund um die Schattenflotte von Russland, die hier massiv genutzt wird.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat jetzt gesagt, man müsse neu definieren, was eigentlich Aggression und Krieg bedeuten würde. Frau Kempin, was sagen Sie zu dieser Einschätzung?
Ja, die ist natürlich richtig, denn gerade wie wir gehört haben aus dem Bericht von Herrn Morawiecki, ist tatsächlich diese hybride Kriegsführung Russlands ja etwas, sozusagen, das nicht nur die baltischen oder ostmitteleuropäischen Staaten betrifft, sondern wo wir ja auch hierzulande schon stark davon betroffen sind, gerade die russischen Desinformationskampagnen, aber auch Angriffe auf kritische Infrastrukturen bei uns zu Lande nehmen eben zu. Russland testet dort sehr stark, inwieweit westliche Staaten insbesondere abwehrfähig schon sind. Und insbesondere eben dieser Bereich der hybriden Kriegsführung findet sich bislang in der klassischen Definition von Abwehrbereitschaft nicht. Wir sprechen bis dato ja eigentlich gemeinhin über auf der einen Seite konventionelle Abschreckung und auf der anderen Seite die nukleare Abschreckung. Etwas wie hybride Abschreckung gibt es bislang in den gängigen Definitionen nicht. Und von daher gilt es in der Tat, das Konzept auszuweiten.
Wie müsste das denn geschehen mit Blick auf die NATO?
Nun, ich glaube, im Bereich der NATO ist natürlich schon einiges sozusagen aufgebaut worden. Es gibt ja auch ein entsprechendes Kompetenzzentrum der NATO zur Cyberabwehr. Aber wenn es um die berühmte Fähigkeitsplanung geht, die ja in der NATO vonstatten geht, dann glaube ich, gilt es genau in dem Bereich doch noch sehr viel stärker das Augenmerk auf Kernfähigkeiten, die auch hier benötigt werden, zu richten. Da ist im Moment doch das planerische Prä insbesondere auf den konventionellen Fähigkeiten.
Fähigkeitsplanung, die macht die NATO alle paar Jahre, um sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen laienhaft, zu überprüfen, planen wir noch in die richtige Richtung. Jetzt wird viel geplant, entnehme ich Ihren Antworten natürlich. Was haben wir denn jetzt schon? Denn ich würde mal so weit gehen, um zu sagen, die baltischen Staaten, möglicherweise auch Polen, betrachten sich direkt oder indirekt bereits als Frontstaaten und sagen, der Angriff läuft. Vielleicht Herr Morwinski.
Ja, gerne. Also aus deutscher Sicht haben wir natürlich vor allem den Aufbau der Kampfbrigade in Litauen, wo wir als Deutschland ein klares Zeichen setzen, dass wir die Region hier unterstützen, dass wir auch Führungsstärke übernehmen. Und das ist hier ein absolutes Vorbild, auch für Kanada hier in Lettland als Lead Nation und auch für Großbritannien in Estland. Die Kapazitäten, die wir dort aufbauen, da geht es ja nicht nur um die Mannstärke, dass wir dort Soldaten hinverlegen, sondern Soldaten kommen ja mit Familien, es wird eine ganze Infrastruktur aufgebaut, Trainingsplätze werden neu aufgebaut, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Staaten wird verbessert durch die ständigen Trainings vor Ort. Es wird über verstärkte Kooperationen bei dem Kauf von Waffensystemen nicht nur nachgedacht, sondern ist ja zum Teil schon vollzogen worden zwischen Lettland und Deutschland beispielsweise. Also hier wird schon einiges getan. Natürlich ist Luft nach oben, vor allem aus der Region, wie Sie sagten. Man bezeichnet sich hier und man sieht sich natürlich klar als NATO-Frontstaat, wo einiges schon passiert. Aber man muss das natürlich auch immer regional quasi objektiv einschätzen, wo jetzt die nötige Fähigkeit notwendig ist und wo was genau gebraucht wird.
Vielleicht schauen wir nochmal drauf, hybride Kriegsführung von russischer Seite, da sind Sie sich, wenn ich sehe, alle mehr oder weniger einig. Herr Geiger, was muss man denn machen, um sich sozusagen gegen hybride Kriegsführung zu schützen oder sie vielleicht umzudrehen? Können Sie das vielleicht mal ein bisschen konkreter machen?
Also hybride Kriegsführung setzt ja grundsätzlich mit dem Ziel an, die Führungsfähigkeit von Staaten zu untergraben. Das passiert, wenn wir auf die gesellschaftliche Dimension schauen, durch die angesprochene Desinformation. Das passiert durch Cyberangriffe, wenn es durch die tatsächliche Führungsinfrastruktur geht. Das passiert auf unterschiedlichsten Wegen. Uns muss klar sein, dass diese Angriffe immer wieder stattfinden und dass wir gegen diese Angriffe nur sehr schwer etwas tun können, ohne dabei die Ideale aufzugeben, die wir in einer freien westlichen Welt haben. Das heißt, wenn wir dagegen etwas tun wollen, ist es weniger gegen die Aktion selbst, als mehr gegen die Effekte, die diese Aktion dann tatsächlich einbringt. Das bedeutet gesellschaftliche Resilienz, das kann politische Bildung bedeuten, das kann aber auch bedeuten, dass ich mehrere Systeme gleichzeitig nutze, um beim Ausfall eines Systems auf ein anderes zurückgreifen zu können.
Was meinen Sie, dass wir, dass zum Beispiel Systeme wie die NATO oder vielleicht auch die EU-Werte etwas über Bord werden müssen? Können Sie das mal erklären?
Also wenn wir tatsächlich etwas gegen dieses Desinformation tun wollen würden, müssten wir uns an unseren Pressekodex ranwagen. Und das ist etwas, was wir nicht tun wollen. Das heißt, die Aktion der Desinformation werden wir so nicht verhindern können. Wir müssen daran schauen, dass wir die Effekte verhindern. Und da müssen wir verstehen, wie hybride Kriegsführung funktioniert, dass hybride Kriegsführung dort ansetzt, wo bereits bestehende gesellschaftliche Konflikte sind und wo bereits bestehende Unzufriedenheiten in der Gesellschaft sind. Diese werden dann gezielt, zielgruppenorientiert quasi, durch Russland in der hybriden Kriegsführung genutzt. Das heißt, wenn wir hier resilienter sein wollen und diese Effekte minimieren wollen, müssen wir versuchen, gesellschaftliche Konflikte zu minimieren. Und da geht es dann natürlich am Schluss auch um sozialen Ausgleich, um Wohlstand und um wirtschaftliche Sicherheit.
Herr Morwinski, Sie haben schon die russischsprachige Bevölkerung in den baltischen Ländern angesprochen. Inwieweit ist denn da das Thema Desinformation oder Konflikt ein Thema?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Also vielleicht, um das kurz einzuordnen, wir haben sowohl in Estland als auch in Lettland einen größeren Anteil von russischsprachigen Menschen. Wir sprechen hier von oder müssen unterteilen zwischen ethnisch russischen Bürgern und russischsprachigen Bevölkerungsteilen. In Estland stellt sich das beispielsweise eine Prozentzahl von knapp 24% ethnischer Russen und knapp 29% russischsprachiger Bevölkerung dar. In Lettland ist es ähnlich, 24% ethnischer Russen und knapp 30% russischsprachige Bevölkerung. Der Unterschied kommt daher, dass wir in dem russischsprachigen Bevölkerungsteil eben auch vor allem Ukrainer, aber auch Kasachen oder Belarussen haben, die eben auch russischsprachig sind, aber keine ethnisch russischen Bürger sind. Das ist ein großes Feld, was man mit Sicherheit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten muss. Die Desinformationskampagnen finden hier natürlich statt, vor allem in den jeweiligen Ostgebieten der Länder, wo eben ein Großteil dieser Bevölkerungsanteile leben. Mit Mai 2022 haben beide Regierungen oder alle drei baltischen Staaten insgesamt sich dazu entschieden, die russischsprachigen Kanäle, vor allem Russia Today etc. abzuschalten, dass sie nicht mehr frei empfangbar sind. Das geht noch über VPN, aber nicht mehr frei empfangbar, weil hier eben viele Informationskampagnen, die auf die Stabilität oder vor allem Souveränität der einzelnen Staaten abzielten, gefahren worden sind. Wo beispielsweise von russischer Seite kam, dass die lettische Regierung die russischsprachigen Bevölkerungsteile wie Schweine behandelt oder dass eben der litauische Staat kein souveräner Staat wäre, historisch gesehen. Und schlussendlich ist ja diese Politik Russlands basierend auf der sogenannten Karaganow-Doktrin, womit man eben bezwecken wollte, dass man russischsprachige Bevölkerungsteile außerhalb der Sowjetunion seinerzeit, jetzt Russland, platziert, um eben Einflussmöglichkeiten auf die jeweiligen Gesellschaften zu haben. Und das ist definitiv der Fall hier.
Wenn ich es richtig wahrgenommen habe, wurden auch die deutsche Brigade, die in Litauen stationiert werden soll, schon als Transgender-Brigade verunglimpft in den entsprechenden Social-Media-Kanälen. Wie sieht das denn aus? Diese 5000 Soldaten wären ja jetzt in einem Ernstfall nicht mordsviel eigentlich. Frau Kempin, wie sehen Sie denn das? Ist das eigentlich doch eher ein Symbol oder kann das dann ausgeweitet werden? Es wurde ja jetzt auf dem Gipfel auch beschlossen, dass in Finnland, im Norden Finnlands noch NATO-Soldaten stationiert werden sollen. Ist das tatsächlich eine echte Abschreckung oder wie ist das zu verstehen?
Nun, es ist tatsächlich so, dass sich mit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine mehrere NATO-Verbündete bereit erklärt haben, Brigaden oder größere nationale Kontingente in den Partnerländern in Mittelosteuropa zu stationieren. Deutschland eben mit der Brigade in Litauen. Wir haben aber eben auch gerade schon von Großbritannien gehört. Die Franzosen sind sehr stark in Rumänien vertreten, sichern dort zusammen mit der rumänischen Armee die Außengrenze der NATO gegen mögliche Angriffe Russlands. Das heißt also, im Verbund hofften die 32 NATO-Mitgliedern eben durch die, wie gesagt, zusätzliche Stationierung von NATO-Truppen einen möglichen Angriff Russlands eben abzuwehren und dann, das ist das nächstgelegene Ziel sozusagen, investieren und daher auch die Wichtigkeit dieser 1,5% investieren eben die Mitgliedstaaten oder sind aufgefordert, in militärische Infrastruktur zu investieren, um dann im Konfliktfall möglichst schnell Nachschub an die entsprechende Frontlinie zu verbringen, sowohl Personal als auch natürlich dann militärische Ausrüstung.
Wie schnell geht sowas eigentlich? Also es wird jetzt, wir kommen auch noch mal gleich zu einem anderen Thema, dass wir nicht ständig über einen möglichen Angriff Russlands sprechen. Aber es wird ja jetzt häufig darüber gesprochen, auch im Umfeld dieses NATO-Treffens. Dann schließt sich ja der EU-Gipfel an, wo es wieder zum Beispiel um Sanktionen gehen soll gegenüber Russland. 10 Jahre sind veranschlagt, 2035, um diese 5%-Ziele umzusetzen. Ist das nicht ein bisschen lang?
Also wir sehen, dass sich Russland im Moment immer noch deutlich schneller aufrüsten, auch Fähigkeiten, die es eben im Krieg gegen die Ukraine verliert, schneller sozusagen nachrüsten kann. Wir sehen das insbesondere im Bereich der Artilleriemunition, wo die westlichen Staaten sehr viele Anstrengungen, große Anstrengungen in den letzten Jahren geleistet haben, um ihre Munitionsproduktion bzw. die Produktion von Artilleriemunition hochzufahren. Russland ist nichtsdestotrotz dreimal schneller darin per Jahr sozusagen Munition zu produzieren im Vergleich zu den NATO-Mitgliedstaaten. Das heißt, in der Komponente Zeit müssen wir in der Tat noch sehr viel sozusagen aufholen. Gleichwohl muss man sagen, dass die Summen, über die wir jetzt sprechen, und Sie haben schon den dreistelligen Milliardenbetrag für Deutschland erwähnt, dann doch dafür Sorge tragen werden, dass eigentlich die militärischen Fähigkeiten der NATO quantitativ und qualitativ denen Russlands deutlich überlegen sein sollten.
Ja, zumal Russland ja eben China, Nordkorea und den Iran auf seiner Seite hat, was Waffenlieferungen zum Beispiel angeht im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Trotz allem müssen alle militärischen Vorstellungen ja immer auch politisch vermittelt werden. Die NATO-Länder sind Demokratien und sie müssen das auch in die Bevölkerung hinein verständlich machen, warum solche Milliarden ausgegeben werden. Ist das, Herr Morwinski, in den baltischen Ländern einfacher als in den westeuropäischen?
Absolut. Das hat natürlich vor allem mit der Historie zu tun, dass alle drei baltischen Staaten um ihre Unabhängigkeit vor knapp 30 Jahren rigoros gekämpft haben und sie von der Sowjetunion zurückerlangt haben. Alle waren ja schon unabhängig Anfang des 20. Jahrhunderts und haben das da mit dem Fall des Eisernen Vorhangs diese Unabhängigkeit wiedererlangt. Alle drei Staaten sind zum großen Teil von der Bevölkerung her, man spricht hier von geimpft, was die Auseinandersetzung mit der russischen Geschichte angeht. Sie haben es eingangs erwähnt, was die Finnen angeht, dass man dort relativ klar war, dass Russland eben nicht getraut werden kann und es jederzeit zu einem Angriff oder zu einer Grenzverletzung etc. kommen kann. Das ist in allen drei Staaten vollends der Fall. Man sieht das auch im politischen Bereich, dass es über die politischen Parteien oder über die Parteigrenzen hinaus eigentlich eine komplette Übereinstimmung über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben gibt. Alle drei Länder sind ja keine sehr reichen Länder, auch wenn es Wirtschaftswachstum gibt, hier und dort etc. und auch einige Länder gut dastehen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch hier Verteidigungskämpfe, wie wir sie aus Deutschland kennen. Und die müssen gerechtfertigt werden. Aber es gibt einen großen Konsens, dass die Investition in Verteidigung eben direkt mit der eigenen Souveränität und der Unabhängigkeit gekoppelt ist. Und deswegen gibt es hier eine ganz große Übereinstimmung, was das angeht. Und ich würde noch einen Satz gern hinzufügen, was das Thema Zeithorizont angeht. Denn ich habe es eingangs auch kurz erwähnt, hier ist man absolut davon überzeugt, dass es eine Auseinandersetzung mit Russland geben wird. Nicht ob ist die Frage, sondern wann. Und ich stimme dem Bundeskanzler hier zu, dass wir auch über die Frage der Definition eines Angriffs sprechen müssen. Denn es gibt ja durchaus Ansichten, die ich nicht für unrealistisch halte, dass es nicht unbedingt einen konventionellen Angriff oder einen konventionellen Angriff geben muss, sondern dass es beispielsweise eine Landnahme, nehmen wir mal an, ostestnischen Waldes, 300 Meter, geben wird, wo eben kommuniziert wird, dass dort russische Truppen, vielleicht ohne Abzeichen sogar, stationiert sind.
Und die berühmten grünen Männchen.
Korrekt, absolut. Das russische Playbook wird ja selten neu erfunden. Das hat man 2008, 2014 und 2022 alles wieder gesehen.
Also Georgien, Ukraine und nochmal Ukraine.
Korrekt. Und dass dann eben die Diskussion losgehen in den Hauptstädten, ob es wirklich ein Bündnisfall ist, ist da vielleicht überhaupt jemand zu Schaden gekommen etc. Und wenn dann die NATO nicht direkt reagieren kann, dann wäre das schon eine Form eines Angriffs auf die NATO, was eben weitreichende Folgen haben könnte.
Allerdings, das, was Sie ansprechen, könnte man ja auch insofern weiterdrehen, dass man sagt, es findet ja permanent schon aus Berichten der jeweiligen Länder diese Angriffe oder diese kleinen Provokationen oder Grenzverletzungen statt. Beispiel Luftraum von Rumänien, Beispiel Luftraum von Moldau, ist jetzt kein NATO-Mitglied, aber ein wichtiges Land und teilweise von russischen Truppen besetzt seit vielen Jahrzehnten. Auch in Polen ist schon eine Rakete, das war dann zwar eine russische, ukrainische Rakete, die dort runterkam, aber im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine oder der Luftraum wird häufig verletzt, auch im Zusammenhang mit der russischen Exklave Kaliningrad. Also ist es nicht so, dass Russland längst das alles tut?
Ja, absolut. Auch man kann ja auch die Seewege noch dazu nehmen, die internationalen oder nationalen Gewässer im Hinblick auf die Schattenflotte. Also ich glaube, dass die baltische Region natürlich auch einnimmt, Finnland und Schweden, ist ein entscheidendes Konfliktfeld, wo Russland die Kohäsion innerhalb der NATO stetig testet. Und Sie haben es angesprochen bezüglich des Luftraumes. Die NATO-Flieger geben eben direkt hoch. Nichtsdestotrotz finden diese Verletzungen mehr oder weniger regelmäßig statt. Auch die Bojen, hatte ich auch eingangs erwähnt, werden entnommen, um eine bestehende Grenze als nicht vorhanden darzustellen. Es ist aber bislang noch nicht der Schritt gegangen worden, dass wirklich Material oder eben Personen die Grenze für mehr als 24 Stunden überschritten haben und dort geblieben sind. Das wäre schon aus meiner Sicht eine neue Dimension eines Angriffs.
Wie sehen das die anderen? Frau Kempin, Herr Geiger?
Ja, ich kann dem nur zustimmen oder von meiner Seite, was Herr Morinsky gesagt hat. Also diese permanenten Nadelstiche, die die russische Führung setzt, die werden eben genutzt, um zu schauen, wie das gesagt wurde, inwieweit sind die Alliierten einig, inwieweit gibt es eine Bereitschaft, übereinstimmend sozusagen zu reagieren, inwieweit gibt es eben tatsächlich einen Gleichklang darin, was wir als Angriff werden. Oder eben nicht. Und natürlich ist das auch ein Zeichen des heutigen NATO-Gipfels aus Den Haag, der vielleicht der russischen Führung in die Hände spielt, weil nämlich einige Staaten, Sie haben es eingangs erwähnt, Spanien allen voran, heute sagen, naja, diese 5%, das legen wir für uns anders aus. Wir wollen da eine Sondergenehmigung haben, weil wir fühlen uns ungleich weniger stark bedroht. Und das wird natürlich in Moskau auch sehr stark registriert.
Vielleicht schauen wir mal andersrum drauf. Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat heute sinngemäß gesagt, ja klar, gilt die Beistandsverpflichtung, denn sonst wäre ich ja nicht gekommen. Jetzt haben wir alle Donald Trump schon viele Jahre vermutlich verfolgt und müssen zur Kenntnis nehmen, dass es morgen schon wieder ganz anders klingen kann. Denn zeitgleich ist auch wieder deutlich geworden, die Amerikaner sind gegen weitere Sanktionen gegenüber Russland. Wenn wir auf die NATO schauen, wir haben jetzt relativ viel glücklicherweise mal über Osteuropa und den Blickwinkel dort gesprochen. Aber letztlich ist ja vollkommen undenkbar, dass Litauen Amerika beschützt, sondern es wird immer umgekehrt sein. Sind die Amerikaner fest in der NATO, ja oder nein?
Zum derzeitigen Zeitpunkt müssen wir sagen, ja. Wir müssen, glaube ich, aber immer im Hinterkopf behalten, dass das nicht weiterhin so oder immer so sein wird. Die Heritage Foundation hat letztes Jahr schon auch im Rahmen Project 2025 gesagt, keine amerikanischen Truppen für kleine Dörfer in Estland. Und da kommen wir an den Punkt, die NATO-Beistandsverpflichtung Artikel 5 gilt. Amerika ist in der NATO. Die Frage ist halt auch immer, das wissen wir auch, Artikel 5 bedeutet ja nicht automatisch, dass alle Nationen alle ihre militärischen Kräfte zur Verfügung stellen, sondern der Beitrag kann sich unterscheiden. Und das kann gehen von Divisionen bis hin zu einer diplomatischen Note der Ablehnung des Angriffs, der dort geschieht. Und ich glaube, wir müssen uns, und das wird in Europa ja auch regelmäßig kommuniziert, klar machen, dass wir auch einen Plan B haben, wie es ohne Amerika geht und deshalb die Fähigkeitslücken schließen, die sich momentan ergeben, sollte der Amerikaner nicht im vollen Umfang eingreifen.
Frau Kempin, das ist ja so ein bisschen Ihr Bereich, europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Geht's ohne die Amerikaner?
Im Moment geht es natürlich nicht ohne die Amerikaner. Ich glaube, das ist unstrittig. Die Amerikaner sind noch mit etwa 100.000 Soldatinnen und Soldaten in Europa vertreten. Das ist eine Größenordnung, wenn Sie sich vor Augen halten, dass die Bundeswehr, wir haben gerade über die Personalrekrutierungsprobleme der deutschen Bundeswehr gesprochen, wenn Sie sich vor Augen halten, dass die Bundeswehr im Moment eine Personalstärke von etwa 181.000 Soldatinnen und Soldaten hat. Wie gesagt, 100.000 Amerikaner sind in Europa stationiert. Das wird man also nicht sehr schnell ersetzen können. Das Gleiche gilt für die angesprochenen strategischen Kernfähigkeiten, wie das im militärischen Jargon immer so schön heißt, die eben benötigt werden, um im Falle beispielsweise eines russischen Angriffs bestehen zu können, Kernfähigkeiten im Bereich der Luftabwehr, im Bereich der Aufklärung, die die Europäer ohne die Amerikaner nicht haben. Umgekehrt, und das möchte ich positiv erwähnen, ist es den Europäern bislang möglich, die ausbleibenden amerikanischen militärischen Hilfen für die Ukraine zu kompensieren. Seit Februar diesen Jahres unterstützt Washington Kiew militärisch nicht mehr. Die Trump-Administration hatte das angekündigt, hat es tatsächlich auch bis dato umgesetzt. Und im Moment gelingt es den Europäern, hier kompensatorisch einzugreifen, die Ukraine eben also weiterhin in gewohntem Umfang zu unterstützen. Mit jedem Monat, den die Amerikaner wegfallen, wächst aber natürlich der Handlungsdruck in Europa.
NATO-Treffen in Den Haag. Welche Zukunft hat das Bündnis? Darüber reden wir heute im SWR-Kulturforum mit Oliver Morwinski von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Riga, mit Thilo Geiger vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik und mit Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Über die Ukraine haben wir gerade schon immer mal wieder geredet. Schauen wir mal in die Abschlusserklärung rein. Da steht folgender Satz. Die Verbündeten bekräftigen ihre dauerhaften einzelstaatlichen Zusagen zur Unterstützung der Ukraine, deren Sicherheit zu unserer Sicherheit beiträgt. Hier ist also nicht mehr von einem unumkehrbaren Weg der Ukraine in die NATO die Rede, auch wenn Generalsekretär Mark Rutte das gestern noch mal gesagt hat. Ist im Moment die offizielle Einladung oder überhaupt der NATO-Beitritt bis auf Weiteres viele Jahre vielleicht vom Tisch? Sind Sie so pessimistisch?
Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass eine direkte Nichterwähnung die vorherigen Beschlüsse natürlich nicht obsolet macht. Also natürlich steht die Einladung und auch die Bekenntnisse zuvor wurden nicht weggewischt durch die etwas jetzt mal seichtere Ausdrucksweise des Ganzen. Aber natürlich ist es ein Zeichen dafür, wie die Tendenz aktuell steht und das Verhältnis zwischen Ukraine, Zelensky, Trump, USA ist natürlich sehr fluide, zumindest aus amerikanischer Sichtweise. Aus der hiesigen Brille ist das natürlich ein Problem, weil die Mitgliedschaft der NATO, die direkte Versicherung auch für die Region in Osteuropa wäre, dass eben der Sicherheitsschirm und der Rückhalt der westlichen Alliierten die Ukraine betrifft und auch darüber hinausgeht. Und man ist sich natürlich völlig klar, dass sollte Russland in der Ukraine erfolgreich sein, dass dann weitere Länder, das Baltikum, die baltischen Staaten, Republik Moldau etc. auf die Agenda Russlands kommen werden. Da besteht eigentlich überhaupt kein Zweifel daran. Und deswegen ist mal ein Zurückdrängen der Ambitionen aus Sicht der westlichen Alliierten gegenüber der Ukraine ein bedrohliches Szenario.
Was wollen denn eigentlich die USA, abgesehen oder die jetzigen USA unter US-Präsident Donald Trump, abgesehen von diesem 5%-Ziel? Das schreibt er sich, wie viele sagen ja auch zu Recht, auf die Fahnen, denn ohne diesen Druck, den er schon in seiner ersten Amtszeit erhoben hat, hätten die Europäer das vielleicht niemals auf die Reihe bekommen. Was ist denn umgekehrt gedacht jetzt das nächste oder weitere Interesse der USA in der NATO? Herr Geiger vielleicht?
Das ist bei Donald Trump natürlich immer schwierig zu sagen. Das kann sich ja auch wochenweise ändern. Grundsätzlich glaube ich, um meinem Vorredner nochmal beizustehen, Keep the Americans In hieß bei diesem Gipfel Keep Trump In. Und man musste sich darauf einlassen. Man wusste, wenn man die Ukraine zu sehr erwähnt, dann ist Keep Trump In gar nicht mehr so sicher. Also hat man sich auf das berufen, was man reinschreiben konnte. Und der Rest steht in den Abkommen zuvor. Die USA hat schon unter Barack Obama immer mehr den Pivot to Asia im Auge gehabt, sich mehr auf den asiatischen Raum zu konzentrieren. Und insofern kann auch ein Element sein, diese 5% in den europäischen Staaten zu fördern, dass man sich nach und nach hier rausnehmen kann, um sich auf den asiatischen Raum zu konzentrieren. Und, wie es ja auch schon aus Amerika hieß, das müssen die Europäer dann selber hinbekommen.
Welche Rolle könnten denn die Europäer dabei spielen, sicherheits- und verteidigungspolitisch?
Ja, die Europäer sind ja tatsächlich in den letzten Jahren, ich will nicht sagen aufgewacht, das wäre zu harsch, zu stark ins Gericht gegangen mit den europäischen Verbündeten, denn im Rahmen der Europäischen Union stand es ja nie zur Debatte, eine militärische Allianz zu werden. Ja, also das ist nicht sozusagen der Anspruch der Europäischen Union gewesen. Aber natürlich wird die Bedrohung aus Russland extrem ernst genommen. Ich glaube, es gibt wenige Stimmen, vielleicht vom ungarischen Präsidenten einmal abgesehen, die Russland im Moment nicht als Bedrohung für die Sicherheit der Allianz, aber auch der einzelnen Staaten in Europa sehen würden. Und entsprechend macht sich auch EU-Brüssel, wenn Sie so wollen, auf, die Mitgliedstaaten finanziell dabei zu unterstützen, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Die EU hat unter der Federführung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Mitgliedstaaten etwa jüngst erlaubt, militärische Ausgaben auszunehmen aus dieser berühmten Schuldenbremse der Europäischen Union. Also Neuverschuldungen im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind nunmehr möglich, ohne dass die Mitgliedstaaten einen blauen Brief aus Brüssel bekommen und zur Haushaltsdisziplin aufgerufen werden. Auch das, glaube ich, ein starkes Signal der Europäischen Union zu sagen, okay, wir bereiten uns, es wurde so schön vom Plan B sozusagen gesprochen, den wir brauchen, wenn die Amerikaner wegfahren. Wir bereiten uns ein Stück weit auch darauf hin vor. Natürlich braucht das Vorlauf, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, die Tendenz ist klar erkennbar.
Es scheint ja überhaupt keinen Plan B zu geben, wenn man sich so die Entwicklung anschaut. Und wenn wir jetzt mal schauen, Beispiel Ukraine. Der russische Angriff auf die Ukraine läuft seit 2014. Dann wurde erwähnt Georgien 2008. Also warum sollen wir Grund zur Annahme haben, dass jetzt der Druck so groß ist, dass es diesmal klappen kann, dass es vielleicht so eine Art europäische NATO in der NATO gibt?
Ich glaube, wir haben die Zeit zum Lernen tatsächlich gebraucht. Es gab immer wieder den, das ist der nächste Weckruf, das ist jetzt der Weckruf, das hatten wir jetzt oft genug. Ich glaube, die 3,5% plus 1,5%, die in meinen Augen sehr, sehr wichtig sind, zeigen, man ist jetzt aufgewacht. Und selbstverständlich, Sie haben es auch erwähnt, im Baltikum war man wach, lange bevor bei uns überhaupt der Wecker geklingelt hat. In Spanien, da ist man noch weiter weg, da sieht es nochmal anders aus. Aber ich glaube, wir haben die Zeit gebraucht, leider, um das Ganze politisch und auch gesellschaftlich zu verkraften, dass Russland nach 1990, Ende der Geschichte, jetzt wieder der Feind ist.
Absolut. Und wenn ich das anschließen darf, ich glaube, das ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaften, vor allem natürlich auch in Deutschland, unsere Mitbürger darauf hin, hinzuleiten, dass man eben diese Sensibilität, Herr Geiger hat es angesprochen, wiederentdeckt, die man in den 90er Jahren, wo es den einzelnen Vorgang gab etc. schon hatte. Und wir haben natürlich eine lange Periode erlebt, wo wir das nicht mehr brauchten. Aber nun ist es so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch die Balance finden zwischen, keiner möchte Kriegstreiber sein, aber wir dürfen auch nicht wieder in eine gewisse Naivität zurückfallen. Also sobald es einen möglichen Waffenstillstand oder Waffenruhe geben sollte, dass dann eben die Einsicht einkehrt, okay, jetzt ist alles wieder wie vorher und jetzt können wir wieder die Verteidigungsausgaben zurückschrauben etc. Diesen Weg dürfen wir nicht beschreiten, sondern wir müssen diesen Weg weitergehen. weitergehen, weil wir eben Stärke beweisen müssen gegenüber Akteuren, die uns nicht froh gesinnt sind. Und da zählt ja nicht nur Russland dazu. Und das ist ein ganz wichtiges Element, dass wir die Bevölkerung eben darauf einwirken und die Bereitschaft zur Diskussion offen halten, dass wir eben Pro- und Kontra-Argumente austauschen, aber uns trotzdem über den Weg einig sind.
Das bedeutet aber schon, dass auch eine Politik gemacht werden muss, egal welcher politischer Couleur, die eben auch über andere Ebenen des Umgangs mit feindlichen Regimen, ich sage es einfach mal Autokratien oder was weiß ich, das vermitteln kann. Denn jetzt im Moment ist zumindest die gesellschaftliche Stimmung in vielen Ländern, wir rüsten nur auf, rüsten nur auf, rüsten nur auf, als wäre das sozusagen das Einzige, was wir tun können. Muss es nicht immer irgendwie auch begleitet werden und ist das aus Ihrer Sicht der Fall, Frau Kempin?
Ich denke, es muss in jedem Fall begleitet werden. Wir sind in Deutschland, glaube ich, noch in einer vergleichsweise komfortablen Situation, dadurch, dass die Vorgängerregierungen doch sehr viel Haushaltsdisziplin immer an den Tag gelegt haben, steht uns im Moment keine sehr unangenehme Debatte ins Haus darüber, ob wir auf der einen Seite mehr für Verteidigung ausgeben, um dann an anderer Stelle einsparen zu müssen. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. In Frankreich, wo ich mich im Moment befinde, ist der haushaltspolitische Spielraum überhaupt nicht mehr da, um die Verteidigungsausgaben substanziell zu erhöhen. Das wird also eine ganz große Umverteilung bedeuten im Staatshaushalt, um diesem 5%-Ziel, das heute beschlossen worden ist im Rahmen der NATO, um diesem eben gerecht zu werden. Und das bedeutet natürlich ein großes Sprengpotenzial in Gesellschaften, die schon stark gespalten sind. Und in Frankreich wissen Sie das, in 2 Jahren sind Präsidentschaftswahlen und die Rechtsextremen sind sehr stark im Land. Und das muss eben in der Tat besser kommuniziert, abgefedert werden. Denn wir hätten natürlich auch in der Europäischen Union eine ganz andere Ausgangslage, wenn mehrere Mitgliedstaaten eben tatsächlich von extremen links- oder rechtsextremen Kräften regiert werden, die sehr viel Russland unkritischer sozusagen sind, als das im Moment der Fall in unserem Land, in Deutschland, aber auch, wie wir es von Herrn Nowinski gehört haben, in den baltischen Staaten der Fall ist.
Also es ist klar, wir stecken mittendrin innerhalb von Europa, aber eigentlich auf der ganzen Welt, kann man sagen, in einem Prozess, der noch lange, lange nicht zu Ende ist. Eins ist, glaube ich, klar, das Verhältnis von Europa zu Russland hat sich mit der russischen Vollinvasion in die Ukraine grundlegend geändert, egal wie es aktuell weitergeht. Russland bzw. Wladimir Putin testet die NATO hybrid, politisch, diplomatisch, ganz konkret militärisch. Er schaut, wie weit Russland gehen kann und ob sich das mächtige Militärbündnis NATO überhaupt wehren würde. Frau Kempin, wie wird zum Schluss gefragt, dieser Test ausfallen?
Also ich hoffe positiv für die Allianz. Fangen wir mal damit an. Die europäischen NATO-Verbündeten stehen, glaube ich, vergleichsweise eng beieinander. Wir haben einen großen Konsens darüber, dass die Bedrohung sehr konkret aus Russland kommt. Dieses Freund-Feind-Bild, von dem wir gesprochen haben, das ist, glaube ich, doch sehr klar. Wer ist der Aggressor? Wer ist hier der Unruhestifter? Wer ist der Feind? Und ich glaube, das wird die europäischen Staaten sowohl in der EU als auch im NATO-Rahmen noch enger aneinander binden, zusammenschweißen. Und ihnen hoffentlich ermöglichen, tatsächlich auch einem Angriff dann standzuhalten.
Herr Geiger, was ist Ihre Meinung? Wie fällt der Test aus? Bitte um eine kurze Antwort.
Ich hoffe auch positiv für das Bündnis. Ich glaube aber vor allem, wenn wir als Bündnis zusammenstehen, eng zusammenstehen und militärische Fähigkeiten entwickeln, noch weiter über die wir jetzt haben, dann können wir vielleicht sogar dafür sorgen, dass es diesen Angriff erst gar nicht gibt.
Das letzte Wort hat Herr Morwinski in Riga. Was sagen Sie?
Als Rheinländer bin ich natürlich Naturoptimist und stimme meinen Vorrednern zu. Auch ich denke, dass das einen positiven Ausklang haben wird. Und wenn man das auch positiv sehen möchte, dass Donald Trump die Europäer jetzt ermutigt hat, strategischer zu denken und führungsstärker zu handeln.
NATO-Treffen in Den Haag. Welche Zukunft hat das Bündnis? Darüber diskutierten im SWR-Forum Oliver Morwinski vom Auslandsbüro Baltische Staaten der Konrad-Adenauer-Stiftung in Riga, Thilo Geiger, Experte für hybride Kriegsführung beim Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg und Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, zurzeit in Paris. Und am Mikrofon war Andrea Beer.